Herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt.
Vielen, vielen Dank. Wir sind gestern aus Bayern angereist. Wir kommen so tief vom Land, hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen. Sprechen eine andere Sprache, haben fast eine andere Währung. Wie gesagt, Bayern ist so ein fernes Land, ganz, ganz weit weg. Wir freuen uns total. Ich glaube, 2019 war ich zum letzten Mal hier im Schlösser. Und es ist so schön, dass du da bist, dass du dich zugeschaltet hast für meinen Livestream, dass du hier vor Ort bist. Stefan hat mir die ganze Einleitung geklaut, aber sei flexibel, sagt die Bibel. Deswegen, ich möchte einfach sagen, Stefan, was ihr, Jesse, auch das ganze Team hier macht, ist so eine starke Arbeit. Und wie du schon gesagt hast, ich kenne dich schon echt, echt lange. Deswegen, ich kann Stefan heute offizielles bayerische Gütesiegel geben. Er ist echt ein Mann von Charakter und echt ein Pastor in unserem Land, der Charakter und Integrität hat. Deswegen, wenn du hier in Düsseldorf wohnst, zuschaust oder hier im Saal bist, hast du die richtige Entscheidung getroffen, nicht bei drei auf dem Weihnachtsbaum bist. Das ist wirklich eine Kirche, eine Arbeit, wo ich sage, hey, ich möchte euch einfach feiern und dich feiern, weil ich dich schon so lange kenne und weiß, was ihr alle schon durchgegangen seid und auch hier an Arbeit reingesteckt hat. Deswegen mein bayerisches Gütesiegel auf jeden Fall. Und wenn du online zuschaust, solltest du definitiv hier sein zum Weihnachtsgottesdienst, oder? Und Stefan hat es schon ein bisschen eingeleitet. Also ich werde Spaß hier oben haben. Ich hoffe, du hast auch Spaß da unten oder Spaß zu Hause. Du darfst Amen sagen, du darfst lächeln, auch wenn es keiner sieht. Aber es tut dir einfach gut. Lächeln ist generell gesund. Und das vergessen wir ein bisschen in dieser Zeit, oder? Ich war mal in einer Hip-Hop-Kirche, da sagen die Jodiger statt Amen. Also du darfst heute ganz frei sein, was immer du möchtest. Genau. Einfach schön hier bei euch zu sein und euch in den nächsten Minuten mit was reinzunehmen, was total mein Herz bewegt und auch ein Leidenschaftsthema ist, so gerade in diesen letzten Wochen, in diesen verrückten Zeiten. Und ich möchte dir einfach so die Frage stellen, heute am Anfang, woran denkst du, wenn du an Weihnachten denkst? Und wir sehen auch gleich das erste Bild. Und vielleicht kommen so ein paar Rufe auch zwischendurch. Woran denkst du so, wenn du an Weihnachten denkst? Was ist so deine Assoziation mit Weihnachten? Geschenke. Ihr könnt gern einfach die Bilder so mal durchlaufen lassen. Vielleicht denkst du immer noch an den Weihnachtsmann. Coca-Cola, ist das lustig? Ich habe eine Zeit lang in Berlin gewohnt und das war oft die erste Frage, die Leute beantwortet haben, was Leute mit Weihnachten verbinden. Und da war doch irgendwas mit diesem roten Mann und so. Genau. Mit was verbindest du noch Weihnachten? Weihnachtsmärkte, Weihnachtsbaum, Essen. Wir waren gestern, sind so durch Düsseldorf gegangen und haben so einen Weihnachtsmarkt gesehen. Und für uns als Bayern, das gibt's gerade nicht, die letzten zwei Jahre. Deswegen war das so ein Gefühl von Sehnsucht und Erwartung. Und wow, ihr habt einen Weihnachtsmarkt, ihr könnt echt glücklich sein. Wirklich, also dafür würde ich echt auch 4 Stunden angefahren kommen. Verrückt, wenn man es nicht hat und dann woanders hinfährt, wo man es hat. Und man ist auf einmal wieder so fühlt sich doch Weihnachten an. So ein Ort, wo Lichter sind, abends Leute noch stehen. Das ist so ein Gefühl, das wir irgendwie nicht hatten. Und das war irgendwie so gestern so, oh, wow. Wir haben gerade das andere Bild gesehen von Essen. Ich glaube auch, das verbinden viele von uns, oder? Weihnachten zusammenzukommen. Jetzt gerade in Zeiten von Unsicherheit, hey, wie können wir es überhaupt machen? Aber so diese Momente um den Weihnachtstisch herum mit Rind, Lamm, Ente, was immer dein bevorzugtes Essen ist. Meine Frau kocht das beste Rind. Wenn du das Rezept möchtest, schreib einfach in den Chat. Nein, aber das ist doch auch so dieses Bild, das wir von Weihnachten haben, oder? Wonach wir uns sehnen, nach Gemeinschaft, nach Wärme, nach Annahme. Ein gedeckter Tisch mit Licht, wo wir zusammenkommen. Ich glaube, das ist, was in jedem Menschen, egal was du glaubst, egal woher du kommst, irgendwie ein Zeichen von Annahme und Wohlwollen ausfüllt. Jetzt sehen wir das nächste Bild. Und, ich glaube, das muss irgendwie reingerutscht sein. Ich weiß nicht, das Beamer-Team hat irgendwie... das war ein Scherz. Also, vielleicht denkst du dir jetzt, okay, es hat echt gut funktioniert. Ey, vielleicht denkst du dir jetzt, sorry, ihr macht wirklich eine gute Arbeit. Vielleicht denkst du dir jetzt, hey, was hat das für ein Bild mit Weihnachten zu tun? Also, vielleicht hat das Bild mit Weihnachten mehr zu tun, als du denkst. Und ich möchte dir noch das letzte Bild zeigen, und möchte dann gleich einsteigen. Ich möchte heute über etwas reden mit euch. Ich glaube, wenn ich so ein Bild sehe, ein Bild von Licht, dann erinnere ich mich, worum es wirklich an Weihnachten geht. All diese Assoziationen, die wir auch haben, so von Familienfesten, von Zusammenkünften, ich glaube, das berührt uns alle, oder? Und es ist alles so ein Stück Weihnachten, das wir ersehnen und irgendwo auch, worauf wir nicht warten können, so in diesen verrückten Zeiten. Aber gerade dieses Bild, das wir gesehen haben, vielleicht hat das Bild von einem Obdachlosen so mehr zu tun mit Weihnachten, als wir denken. Und wenn ich so ein Bild von Licht sehe, dann weiß ich, dass, egal ob das ein Bild ist von einem Weihnachtsmarkt mit abendlichen Lichtern, egal ob das ein Bild ist von einer gedeckten Tafel zu Weihnachten, wo man reinkommt und sich wohlfühlt, egal ob man an Häusern vorbeifährt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, so manche Häuser hier sind so fett beleuchtet mit Überbeleuchtung an Weihnachten, wo du schon denkst, die haben Walt Disney irgendwie reingesteckt, und dann fährst du in manchen Häusern vorbei und es ist so dunkel. Es ist so interessant, wie Dunkelheit und Licht was ausmachen und sich so unterscheiden. Aber nicht nur äußerlich unterscheiden sich Dunkelheit und Licht in den Festern von Weihnachtsbeleuchtungen, sondern auch in unseren Herzen, oder? Dunkelheit und Licht haben so eine große Wirkung. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber du kriegst bis zu 100.000 Lux im Sommer bei einem blauen Himmel an einem Tag. Wahnsinn, ne? Diese Info verändert dein Leben, ich weiß. Und deswegen, wir kennen das, glaube ich, alle. Wir haben manchmal so Momente, gerade im Winter, in Zeiten, wo viel Nebel ist und das Wetter nicht gut ist und du gehst da raus, ich weiß nicht, wie es dir ging, manchmal im November, in diesen Wochen, wo du rausgehst, irgendwas macht es auch mit deinem Leben. Also ich habe manchmal so diese melancholischen Zeiten, manchmal im Herbst, vielleicht ist es bei dir anders oder du hast sogar depressive Zeiten, Verstimmung, Menschen ziehen sich zurück in Isolation und Licht macht was mit uns. Diese Sommerzeiten, wo wir draußen sind, das erzeugt Gemüt in dir und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn irgendwie in der Früh deine Frau, dein Mann dich an, hey komm, es ist Sommer und wir müssen raus, oder? Oder vielleicht die Kinder rum, hey, wir müssen raus, und denkst du, oh, lass mich doch noch ein bisschen schlafen. Ich habe nie so dieses Gefühl im Winter, oder? So im Winter um 5 Uhr früh, wenn man das Auto noch kratzt und alles dunkel ist und irgendwie man nicht so dieses Gefühl hat von, oh, lass mich am besten noch im Bett bleiben. Kennt das irgendjemand? Licht macht was und mehr erzeugt was. Wo wir oft im Winter verstimmter sind und anders sind als im Sommer. Es macht was mit unserem Leben. Es beeinflusst unsere Stimmung, unsere Aktivität. Wir neigen dazu, an sonnigen Tagen voll Tatendrang zu platzen und meistens fühlen wir uns an verregneten oder trüben Tagen umso kraftloser. Und ich möchte mit dir über was sprechen, so in diesen nächsten Minuten, das so auf meinem Herzen echt brennt in diesen Zeiten, und möchte mit dir in so eine Bibelstelle reingehen, die in Johannes 9 steht. Und wenn du eine Bibel dabei hast oder die Jewish, dann klapp sie einfach auf, sonst fragen Christen neben dir. Und wenn ihr online zuschaut, dann steigt einfach mit ein. In Johannes 9, Vers 1, da steht, als er vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind von Geburt an war. Wir sprechen hier von Jesus, also in dieser Kirche redet man von Jesus, okay? Falls du nicht wusstest, Jesus ist das Beste, was dir passieren kann. Dafür beten wir auch am Ende, weil wir wirklich glauben, dass sich eine Beziehung zu Jesus, zu diesem lebendigen Gott echt lohnt. Egal, wo du stehst in deinem Leben, dafür möchte ich auch am Ende übrigens dieses Gottesdienst beten. Egal, was ich heute sage, das ist die wichtigste Aussage. Jesus ist der, worum es geht. Eine Beziehung zu ihm lohnt sich. Und dieser Jesus war unterwegs und er sah einen Menschen, einen Mann, der blind war von Geburt. Und dann fragten die Jünger, Rabbi, wie können wir diesem Mann helfen? Oh, sorry, wir haben ja die deutsche Übersetzung. Da steht, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt? Also wer ist schuld? Ich würde mir denken, so als Jünger von Jesu, die mit ihm so unterwegs waren, ein paar Jahre, würden sie eigentlich logischerweise sagen, nachdem sie viel gesehen haben, wie er Menschen begegnet ist, die ausgegrenzt waren, nachdem er sich umgeben hat mit allen möglichen Schalke, Dortmund, Bayern-Fans, mit allen möglichen Sündern, also mit allen, weil wir alle übrigens Sünder sind und Dreck am Stecken haben, oder? Also mit allen Gesellschaftsgruppen, mit allen Menschen hat er sich umgeben, ausgestoßen ist er begegnet, er hat die Liebe Gottes in Person gezeigt. Die Jünger wussten, hey, das ist echt, das ist nicht nur eine tote Religion, der redet, der lebt es echt, was er redet. Und dann begegnet er einem Mann, und ich gebe dir gleich so dich kurz in den Kontext rein, worum es hier eigentlich geht, und er begegnet einem Mann, und ich würde mir denken, die natürlichste Reaktion von den Jüngern wären so von seinen Freunden, die mit ihm unterwegs waren, wäre, hey, wie können wir diesem Mann helfen, oder? Wie können wir ihm was Gutes tun? Hey, lass uns doch beten, lass uns in die Kirche für Düsseldorf einladen. Ich meine, wir müssen doch was Gutes tun in dieser Zeit, oder? Wir wollen doch Licht sein. Amen? Aber sie fragen, Rabbi, Meister heißt es, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Und ich denke so, hä? Leute, ist doch völlig egal, was Menschen, und ich beziehe das so ein bisschen auf diese Zeit, weil ich glaube, es ist so interessant, ey, egal welche Meinung Menschen haben, egal wo sie stehen, und die Jünger fragen, hey, wer ist schuld? Aber Schuld ist gar nicht der Fokus von Jesus. Und ich möchte übrigens sagen, egal was deine Schuld ist, egal was deine Situation in deinem Leben ist, deine Situation ist nie groß genug, dich von dem Gott zu trennen, der über allen Situationen steht. Dieser Mann war blind an von Geburt. Vielleicht hast du Erfahrungen in deinem Leben gemacht mit Kirche, mit Glauben. Vielleicht bist du hier und du hast auch Dinge erlebt in deinem Leben. Vielleicht spricht sich das Thema Schuld an. Vielleicht hast du gerade dich angesprochen gefühlt mit dem Thema Finsternis oder Licht. Aber egal, welche Situation du in deinem Leben hast, deine Situation ist niemals groß genug, um dich von dem Gott von Liebe zu trennen, der viel größer ist als jede Situation in deinem Leben. Das war zumindest ein Amen wert. Come on. Aber ist doch interessant, jetzt mal ganz ehrlich, wir sind ja unter uns. Also so, die Jünger fragen, wer ist schuld? Und ich glaube, in diesen Zeiten, ohne da zu tief einzusteigen, wir beschäftigen uns so viel mit diesem Thema, oder? Und wir wünschen uns eigentlich Zeiten von Frieden und Licht zurück. Und Jesus antwortet ganz, ganz cool. Er sagt, weder noch. Sag mal, weder noch. Er sagt, hey, es ist weder seine Schuld, noch die seiner Eltern. Er sagt eigentlich, Jungs, das ist gar nicht, worum es dir geht. Ich habe euch da so viel beigebracht, ich wollte euch da so viel lernen. Sondern er sagt im nächsten Vers, es ist weder er noch seine Eltern. Und dann haut er so einen Knaller raus und er sagt, an ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. In meiner Übersetzung sagt es, die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Er sagt, hey, es geht gar nicht drum, was Schlimmes in seinem Leben passiert ist. Es geht gar nicht drum, was seine Situation gerade ist, die nicht gut ist, sondern ich bin hier, um die Liebe Gottes reinzubringen. Er sagt, hey, es geht weder um seine Eltern, es geht weder um ihn, es geht weder darum, was Schuld ist, sondern es geht um den Schuldvergeber. Es geht um den, der am Kreuz gestorben ist, der Weihnachten, der Retter, von dem wir reden. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Und dann sagt er, wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Und es klingt schon ein bisschen ernst, aber er sagt, hey Jungs und Mädels, wir haben einen Auftrag. Er bringt die Jünger Jesu zurück vom Thema Schuld oder welche Meinung gerade herrschen oder was sein Hintergrund ist, was er getan hat. Im Judentum hat man oft Krankheiten verbunden mit bestimmten Situationen. Das heißt, wenn eine bestimmte Krankheit da war, haben die Juden es oft im Glauben zurückgeführt aufgrund, was für eine Sünde da ist. Aber Jesus sagt, hey, es geht gar nicht um das. Es geht um das, wer diese Sünde zu vergeben vermag, wer größer ist, wer viel mehr tun kann. Und dann haut er diesen Satz raus und sagt, wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Das wäre mal eine Bild-Zeitung-Story wert, oder? Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Jesus sagt, hey, er gibt dieses Statement und er sagt, hey Jungs, hey Männer und Frauen, solange ich in der Welt bin, ist mein Fokus, mein Auftrag nicht Schuld, nicht was der für eine Meinung hat, nicht woher er kommt, nicht was sein Hintergrund ist, sondern ich möchte Licht sein. Und ich weiß nicht, wie es dir geht in diesen Zeiten. Ich habe es in meiner Adventszeit gemerkt, hey, ich möchte mehr auf Jesus schauen, ich möchte mehr von Jesus reden. Manche Christen sind so leidenschaftlich missionarisch bei bestimmten Themen, wo ich denke, hey, wir müssen wieder zurückkommen zu dem, worum es eigentlich geht. Und in dieser Geschichte sagt Jesus, hey, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Ich merke, mein Fokus, mein Herz in diesen Zeiten wird so sehr weggezogen, weil Menschen sich auseinandersplitten und weil so viel Dinge da sind in unserer Gesellschaft. Und ich merke in meinem Leben, hey, ich möchte meinen Fokus setzen und sagen, hey, ich möchte Licht in die Dunkelheit bringen. Jesus hat mal gesagt, in Johannes 8,12 hat er gesagt, hey, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Könnte es sein, dass Nachfolge an Jesus heißt, Licht in die Finsternis zu bringen? Könnte es sein, dass Jesus definiert hat, zu sagen, hey, wenn du mir nachfolgst, heißt es automatisch, dass du Licht in die Finsternis bringst? Und ich finde diese Story irgendwie so interessant. Danach heilt er diesen Menschen und bringt ihn zu den Pharisäern. Und sie sehen ein Wunder und können es nicht glauben. Und da gibt es so einen Satz, der sagt, da führten sie ihn, der einst blind gewesen war, zu den Pharisäern. Ich liebe diesen Satz. Weil das was ausdrückt in unserer Zeit. Ich habe die Woche so zwei Situationen gehabt. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so in deiner Bubble bist, in deiner Phase bist. Wenn es dir einfach nicht gut geht. Kennst du irgendjemand? Wir leben in Zeiten von enormem Druck und von enormen Herausforderungen. Und ich war diese Woche echt irgendwie in so einer Phase, wo ich irgendwie, hey, es ist irgendwie herausfordernd. Und ich muss sagen, Pastoren haben gerade nicht so eine einfache Arbeit, weil wir unterschiedlichste Gruppen der Gesellschaft haben. Und ich war so herausgefordert in verschiedenen Situationen, Gesprächen. Und ich hatte so einen Moment am Donnerstag mit dem Steuerberater. Und ich habe so ein Armband um. Der Steuerberater fragt mich so, hey, was irgendwie nach dem Gespräch, hey, was steht denn da drauf? Jesus saved my life. Und ich war so in meiner Phase, wo ich gesagt habe, nee. Also so, ich predige da zwar drüber, aber ich habe überhaupt keinen Bock und alles ist schlecht und alles ist herausfordernd. Und kennst du das irgendwo gerade? Und ich glaube, ich bin tief davon überzeugt. Und meine Frage heute Mittag, heute Morgen ist einfach, hey, wie siehst du Menschen? Jesus sah diesen Mann, der blind geboren war. Er sah Menschen anders. Er sieht Zachäus am Baum und sagt, komm herunter, ich möchte dir begegnen. Er sieht ausgegrenzte Menschen und begegnet. Er sieht die blutflüssige Frau, die ausgegrenzt wurde, und begegnet ihr. Er sieht Menschen ganz anders. Und ich frage mich so in meinem Leben, und die Predigt ist in erster Linie für mich, hey, wie sehe ich Menschen gerade? Sehe ich sie als Feindbilder oder sehe ich sie als Objekt für Gottes Liebe? Sehe ich es als Möglichkeiten, dass Gott Wunder tun kann? Und ich war diese Woche so in meiner Bubble und dann sitze ich dem Steuerberater gegenüber. Ich dachte so, nee, also eigentlich, ich habe überhaupt keinen Bock gerade. Irgendwie, ne, ich möchte das Gespräch rumbringen und gerade eh so viele Fragen. Und dann fange ich an, ihnen vom Jesus zu erzählen. Und er erzählt mir von seinem Sohn. Ich weiß nicht, ob diese Steuerberatergespräche kennst, das ist ja jetzt nicht so, ne, das wohligste Wohnzimmeratmosphäre, oder so. Wir hatten beide Masken auf, noch eine Scheibe dazwischen, irgendwie ein Riesen, also es war so. Und ich fange an, ihm zu erzählen und zu sagen, hey, ich bin Pastor und ich glaube an Jesus und er hat mein Leben was verändert. Und er fängt an, von seinem 13-jährigen Sohn zu erzählen, wo er gerade nicht mehr klarkommt, weil er so eine psychische Herausforderung hat und was wir tun können. Und stellt mir Fragen über den Glauben und wir laden einen Gottesdienst ein und er will Weihnachten kommen. Und ich bemerke, hey, wow, für mich war das so eine Begegnung, weil ich mich entschieden habe, Licht zu sein. Und es hat mir so gut getan in dieser Situation. Und am Freitag war ich in einer ähnlichen Situation und war im Supermarkt und war wieder so in meiner Mimimi-Phase, Gott segne diese vier, kennst du das irgendwie? So, ich bin so, weil, so, ich rede es nicht, ich glaube, wir sind gerade in immensen Herausforderungen, oder? Wir leben gerade in Zeiten von Druck und immensen Herausforderungen. Ich war im Supermarkt und war zu spät dran und dann habe ich einen PIN-Code meiner EC-Karte vergessen und war da zu spät dran, mein Handy ist ausgegangen, das war alles, kennst du die Momente? Und denkst so, warum ist alles gegen mich? Und war im Supermarkt und steht eine Frau auf Krücken, die irgendwie nicht richtig einkaufen kann mit dem Korb auf Krücken, einfach so ganz laut sagt, oh, ich habe solche Schmerzen. Und ich denke mir so, nee, also ich habe meinen PIN-Code vergessen. Übrigens, mein Handy ist aus und mir geht's richtig schlecht. Kannst du das irgendwie, dich irgendwie assoziieren? Und dann stand auf einmal ein Pfarrer neben mir, der mit dem ich schon mal ein interessantes Gespräch hatte, weil er gesagt hat, er glaubt nicht, dass Gott so real ist und dass man beten kann, dass das überhaupt funktioniert. Und es war eine unglaublich strange Situation. Und ich kann dir sagen, wenn du neu hier bist oder auch über den Livestream zuschaust, wir als Christen glauben, dass Gebet funktioniert, oder? Also wenn jemand jetzt neben dir sitzt im Gottesdienst, dem schlecht geht oder er sagt, hey, ich habe Herausforderungen, was wäre deine natürlichste Reaktion als Christ so? Du würdest sagen, ich für dich beten, oder? Es wäre so, warum? Weil wir als Christen das einfach tun. Ich meine, wir lieben es zu beten, wir glauben, dass Gott erfahrbar ist, persönlich Wunder tun kann. Wir glauben das. Aber irgendwas passiert manchmal, während wir so durch diese magische weiße Tür nach draußen gehen, in unseren Alltag hinein, dass wir irgendwie komisch werden. Aber Gott will nicht, dass wir komisch werden. Gott will, dass wir natürlich übernatürliche Christen werden. Dass wir das, was wir drin leben, auch draußen leben. Und dass wir da in unserem Alltag, wo wir sind, Licht sind. Dass wir Wärme in Zeiten von Kälte in der Gesellschaft hineinbringen. Dass wir Hoffnung in Hoffnungslosigkeit hineinbringen. Dass wir Licht in die Finsternis bringen. Dass wir ein nettes Danke jemandem geben, der gestresst ist im Alltag. Dass wir jemandem zu Weihnachten vielleicht Geschenk geben. Dass wir unserem Arbeitskollegen, der uns mega nervt, vielleicht was Gutes tun. Dass wir eine Person, die anders denkt als wir, vielleicht was Gutes tun, für sie beten. Ich glaube, das sind Zeiten, wo wir Licht in die Finsternis bringen. Und ich habe das in unserer Kirche so letzten Sonntag gesagt, hey, wenn nicht wir Versöhnung oder Licht oder Hoffnung bringen, wer denn dann? Wenn nicht Christen die Antwort sind, gerade in dieser Zeit von zerrissenen Herausforderungen, weil wir die beste Botschaft der Welt haben, weil wir eine Botschaft übrigens haben, die nicht vielleicht jetzt gerade eine Diskussion ist dieser Jahre von 5 oder 10 oder den nächsten Jahrzehnten, sondern wir haben eine Botschaft, die in die Ewigkeit hineinreicht. Also egal, was du gerade denkst, wir haben eine Botschaft, die in die Ewigkeit, die einen Ewigkeitswert hat. Und du hast eine Botschaft, die du mit dir trägst. Und da war ich in der Situation und bin einfach zu hingegangen und gesagt, hey, kann ich in den Korb halten und irgendwie, kann ich für sie beten? Aber sie hat nur verstanden, den Korb halten. Dann bin ich hinterher gedackelt und sie hat irgendwie einen Bio-Nuss-Mousse in diesem, es war so ein Ökoladen und dann sind wir irgendwie eine Viertelstunde lang das Bio-Nuss-Mousse gesucht und irgendwelche komischen anderen Kekse und irgendwie zum Ende beim Einkaufen, nachdem sie bezahlt hat, frage ich noch, kann ich für sie beten? Das hätte ich eigentlich vorher machen sollen. Und ich knie mich so hin, ich bete für sie und es ist was passiert, was ich überhaupt nicht erwartet habe. Sie hat tatsächlich gesagt, ihre Schmerzen sind besser, ihr geht's besser. Und dieser Pfarrer hat hinten hinter der einen Theke geguckt und so ein bisschen misstrauisch geguckt. Aber ich kann dir sagen, so in einem bayerischen Dorf ist das eine Herausforderung, okay? Aber ich kann dir sagen, es hat mein geistlichen Leben so gut getan, nicht in meiner Blase zu bleiben, sondern zu sehen, das sind Menschen um mich herum, die eine Not haben. Das sind Menschen, die denen es herausfordernd geht. Und ich möchte diesen Kontext geben, Im Vers davor, bevor Jesus an dem Blinden vorbeiging und ihm begegnet, sagt es in Johannes 8,59, da steht, sie hoben Steine auf, um ihn zu steinigen, aber Jesus konnte sich vor ihnen in Sicherheit bringen und verließ den Tempel. Okay, egal was deine Situation diese Woche war, falls du nicht gesteinigt worden bist, das war die Situation von Jesus. Also er kam kurz davor, um nicht gesteinigt zu werden und dann sagt der Vers danach, als er vorbeiging, sah er einen Menschen. Und ich denke mir so, hey Jesus, ich möchte so werden wie du. Als Christen wollen wir das. Und ich glaube, deswegen steht auch in Johannes 8, er sagt, wer mir nachfolgt, weil Jesus ist der, dem wir nachfolgen wollen, der unser Vorbild ist, der unser Meister ist, egal welche Meinungen wir haben, woher wir kommen, wir wollen Kirche so bauen wie Jesus, wir wollen Menschen so lieben wie Jesus, wir wollen seine Jünger sein, oder? Und diese Story, und ich weiß, ich habe viel zu lange für diese Story gebraucht, deswegen mache ich den Rest kürzer, aber diese Story beeindruckt mich so, weil sie mein Leben anspricht, weil sie mir hunderte Alltagssituationen in meinem Leben zeigt. Und egal, ob das der Obdachlose ist, an dem du vorbeigehst, egal, ob das der nervige Arbeitskollege ist, egal, ob das jemand ist, der eine völlig andere Meinung ist als du, ich möchte dir sagen, du bist Licht. Du bist Licht in dieser Welt. Aber es kostet was, Licht zu sein. Es kostet was, Egoismus aufzugeben. Es kostet was, Menschen zu sehen, die vielleicht anders ticken als du. Ich habe das, glaube ich, vor 2 Jahren schon mal erzählt. Wir haben einen Typ in unserer Gemeinde, der in so einer ganz komischen Goa-Rave-Dance-Szene unterwegs war und der gesagt hat, irgendwann, hey, deren Sohn des Ältesten, der kam weg vom Glauben, hat viel gefeiert, viel Drogen genommen, überall auf der ganzen Welt. Und er kam zurück zum Glauben, wir haben ihn getauft und er hat gesagt, hey Flo, ich will wieder dahin gehen, um Licht in der Finsternis zu sein. Und ich habe gesagt, hey, ich bin dein Pastor, ich komme mit. Und so waren wir auf dem komischen Festival mit komischen Leuten, die viel komischer sind als irgendwelche Kirchen, okay? Wo man unterwegs war mit Leuten, so Hippie-Leute, keine Ahnung, Geschäft, 5000 Leute, 90% nehmen Drogen, lauteste Musik, ich habe 2 Paar Ohrenstöpsel, ich konnte nicht schlafen. Wir waren auf so einem Camp und er hat einfach Leuten von Jesus erzählt, weil es genau sein Hood war. Und ich kann dir sagen, es war nicht mein Hood, okay? Es waren nicht meine Leute, es war nicht, kennst du das irgendwo? Das sind Leute, die ganz anders ticken als du. Und ich habe mir so gedacht, was mache ich eigentlich hier? Ich wollte ja so ein liebevoller Pastor sein, aber echt irgendwie. Und am letzten Abend dieses Festivals kam so ein junger Mann auf uns zu, der gesagt hat, ich möchte meinen Vater anrufen. Ich habe mir gedacht, du bist ein bisschen wie E.T. Also ich weiß nicht, das klingt ein bisschen strange. Ich habe mir gedacht, er hat zu viel Drogen genommen. Er hat gesagt, nee, ich habe euch die ganze Zeit beobachtet. Ich bin der Sohn von einem Pastor und ich habe eine ähnliche Story. Vor Jahren habe mich das Ganze nicht mehr, ich bin in die Welt gegangen, ich habe viel Drogen genommen, ich habe so mein Leben gelegt, aber ich habe gesehen, dass ihr Christen sind und ich habe gesehen, dass ihr Licht in der Finsternis seid. Und ich möchte zurückkommen, kann ich meinen Vater anrufen, der Pastor ist. Und er ruft seinen Vater an, es war in der Nähe von Osnabrück, wir gehen mit dem Ausgang zum Festivalgelände und der Vater holt ihn ab und die beide heulen, es war die Geschichte, wie die Geschichte vom verlorenen Sohn und wir heulen, wir sind so bewegt. Im Jahr darauf waren wir mit 20, 25 Leuten auf diesem Festival. Wir hatten einen Stand inmitten Reiki- und Esoterik-Leuten. Und ich kann dir sagen, Menschen sind zum Glauben gekommen, wir haben Menschen getauft. Und ich habe mir gedacht, was passiert alles aus dem heraus, wenn wir Licht in der Finsternis sind? Wenn wir Menschen sehen und lieben, die ganz anders sind. Und jetzt hat sich daraus ein Dienst entwickelt, wo ein Team aus der Gemeinde um ihn herum auf Esoterikmessen geht. Wir kommen auch in Esoterikmessen in deiner Stadt. Und ich kann dir sagen, das sind die komischsten Leute manchmal, denen ich bisher begegnen werde, aber ich kann dir sagen, es hat einen Unterschied gemacht, Menschen zu sehen, die anders sind als ich. Menschen zu begegnen, die anders sind als ich. Und ich möchte dir noch einen Vers aus Johannes 1 mitgeben. Da sagt Jesus oder spricht von Jesus, dass er das Licht der Welt ist. Geht's euch noch gut? Könnt ihr noch? Da sagt es, Johannes 1,4, dieses Leben, in ihm war Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Ich kann dir was sagen, leuchtendes Licht kann die Finsternis nicht auslöschen. Wir sind nicht berufen, Licht für den Lampenladen zu sein, sondern Licht für die Finsternis, oder? Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Könnte es sein, dass wir als Christen unseren Fokus mehr darauf richten sollten, zu leuchten? Weil wir dann wissen, dass dieses Licht einen Einfluss auf die Finsternis hat. Du kannst Autsch oder Amen sagen. Und dann sagt es weiter in Vers 8 und 9, Johannes der Täufer selbst war nicht das Licht, sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Das Licht, das in die Welt kommen sollte. Ich kann dir sagen, vor vielen Jahren habe ich genau diesen Vers gelesen, zu Hause in meinem Zimmer. Ich habe so eine alte katholische Bibel aufgeschlagen, habe diesen Vers gelesen und habe danach mein Herz für Jesus geöffnet. Und ich glaube, ich hatte so eine Begegnung mit einem Mädel in meiner Schule, die gläubig war, und ich hatte überhaupt gar nichts mit dem Glauben zu tun. Ich war Barkeeper, ich habe das ganze Wochenende durchgefeiert. Aber ich hatte eine Situation, nachdem ich mir mein Bein gebrochen hatte, ein Fußballspieler war, so damals, als wir noch jung waren und frisch, so genau, also vor über 15 Jahren. Und damals kam ich in die Schulaula und dieses Mädchen kam auf mich zu und hat mir eine Frage gestellt. Sie hat gesagt,
kann ich für dich beten?
Und weißt du, ich als aus der Kirche habe gedacht, man geht halt in die Kirche zum Beten, oder? Versteht das irgendjemand? Und sie hat sich in dem, und ich sag so, na, kann er irgendwie nicht schaden? Und sie kniet sich vor mir hin, mitten in der Schulaula, legt ihre Hand auf meinen Fuß und fängt an zu beten. Und die Leute denken sich, was los? Also was? Und ihr Männer, es ist andersrum, okay? Also so als Tipp für die Zukunft, wenn du noch nicht verheiratet bist, du solltest dich hinknien. Und sie kniet sich hin und betet und die Leute um mich herum, hey, was ist los? Und was hat sie gemacht? Ja, sie hat einfach gebetet. 2 Wochen später war ich beim Arzt und mein Bein war vollständig geheilt. Und ich habe mein Leben Jesus gegeben, ein paar Wochen danach. Und es hat alles in meinem Leben verändert. Aber es war eine Person, die den Mut hatte zu sagen, hey, kann ich für dich beten? Ich glaube, du weißt gar nicht, was für einen Einfluss es hat und für eine Auswirkung du mit deinem Leben haben kannst. Matthäus 5, das ist einer der letzten Verse auf der Folie, da sagt es, Vers 14, wie Stefan vorher schon zitiert hat, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht von den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Hey, wenn es jene Jobbeschreibung für uns Christen gab in dieser Zeit, dann ist es Matthäus 5, 14 bis 16, oder? Das sagt, hey, ihr seid das Licht der Welt. Du hast Licht in dir. Christus in dir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich glaube, ich kann dir ganz ehrlich sagen, man denkt immer bei Leute, wie wo man sagt, ey, ihr seid Pastoren und ihr macht es immer, da gibt es irgendeinen Knopf, auf den man draufdrückt und dann fliegt man über die Erde und alles ist gut. Ich kann dir sagen, ich bin ein kleiner Schisshase, okay? Oft, wenn ich das machen will, dann habe ich einfach Schiss. Kennst du das irgendwoher? Aber ich kann dir sagen, in den Momenten, wo ich so über diese Linie trete und Schritte gehe und für Menschen bete, dann merke ich, wow, Gott, das ist doch meine Berufung, Menschen Gutes zu tun, Licht leuchten zu lassen und einen Unterschied zu machen, da wo ich bin. Und ich möchte dich so ermutigen in diesen nächsten Wochen auf Weihnachten hin. Du bist das Licht der Welt. Die Lampe, die in dir angezündet ist, wurde nicht angezündet, um sie auf die Seite zu stellen, sondern du hast etwas zu geben. Sondern es sagt, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Jesus ist gekommen, um Licht zu bringen in diese Zeit. Jesus ist gekommen, um eine Antwort zu bringen und Licht hineinzubringen in diese Welt. Amen. Es gibt ein paar Verse, wo es noch sagt, hey, ihr seid, bringt das Licht hinein, weil ihr Menschen das Licht seid. Und ich denke mir so, in diesen Zeiten, wenn ich diese Geschichte von Jesus lese in Johannes 9, denke ich mir, wow, hey, Jesus war herausgefordert. Jesus hatte, er weiß, wie es sich anfühlt, Druck zu haben. Er kann das nachvollziehen, durch welche Zeit du gerade gehst mit Familie, mit vielleicht Quarantäne, die du erlebt hast, vielleicht Kinder, die zu Hause sind, vielleicht unglaublichen Druck in deinem Job. Er kann das verstehen. Aber ich glaube, seine Botschaft an uns als Kirche ist, zu sagen, isolier dich nicht, sondern erinnere dich daran, dass du eine Botschaft hast. Und ich würde das Worship-Team gern nach vorn bitten und möchte gleich noch mit uns zusammen beten. Weißt du, ich glaube, Jesus spricht zu uns in dieser Zeit und sagt, hey, ihr seid das Licht der Welt. Und ich weiß, in diesen Zeiten, wo wir es herausfordern ist, weil wir Abstand halten sollen, wie das ist eine Herausforderung, ist, näher zu bringen, oder? In Zeiten von Isolation, wie schaffen wir das, Nähe zu bringen? Wir haben als Kirche immer an Weihnachten so Weihnachten mit vielen einsamen Menschen gefeiert. Auch das müssen wir dieses Jahr umstellen. Wir fahren irgendwie 50, 100 Pakete aus, stellen sie Leuten für die Tür. Aber ich glaube, hey, es gibt Mittel und Wege, wie wir Licht hineinbringen können. Aber ich glaube, wenn wir uns gemeinsam ausstrecken als Christen in dieser Zeit, ich kann dir sagen, diese Stadt braucht Licht. Dieses Land braucht Licht. Sie braucht Menschen des Lichts und der Versöhnung, Licht der Hoffnung und Licht des Friedens und der Botschaft von Jesus. Und egal, was wir denken, das Krasse ist, weißt du, ich weiß in meinem Leben, als ich 18, 19 Jahre alt war, hatte ich mit Depressionen zu kämpfen, auch Selbstmordgedanken. Und ich weiß, nachdem ich mein Leben Jesus gegeben habe, nachdem dieses Mädchen für mich gebetet hat in meinem Zimmer, habe ich diese Spielstelle Johannes 1 aufgeschlagen, wo es eben sagt, Jesus ist das Licht der Welt. Ich habe in meinem Zimmer gebetet und gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben. Ich kann dir sagen, ich weiß, in meinem Leben hat es einen Unterschied gemacht, weil ich weiß, wo ich die Ewigkeit ohne Gott verbracht hätte. Und meine Ermutigung, meine Motivation für dich heute und für uns ist einfach zu sagen, hey, wir haben eine Botschaft der Ewigkeit. Wir glauben daran, dass wir einen ungreifbaren Gott greifbar machen, oder? Dass wir einen unnahbaren Gott nahbar machen. Und dass wir eine Botschaft haben, die bis in die Ewigkeit reinreicht. Dass Jesus wirklich rettet mit Haut und Haaren. Dass er wirklich rettet vor der Sünde, vor der Schuld und vom Tod. Und deswegen ist es so tief in meinem Herzen, weil ich weiß in meinem Leben, was es für einen Unterschied gemacht hat. Ich weiß, wie ich ohne Gott gelebt hat. Und ich weiß, was für einen Unterschied es gemacht hat, seitdem ich mein Leben Jesus gegeben habe. Und ich würde dich einfach einladen, hier am Ende aufzustehen. Und ich würde so gern für dich beten. Und wenn du möchtest, dann steh doch mit mir auf. Und wenn du am Livestream bist, dann steh doch auch kurz auf und lass uns gern zusammen beten. Weißt du, es gibt so viele Situationen in meinem Alltag, wo ich herausgefordert bin und wo ich, wie ich vorher gesagt habe, manchmal diesen Schritt nicht gehe. Aber diese zwei Situationen, diese Woche, wo ich so neu mich motiviert habe, zu sagen, hey Gott, ich möchte in dieser Adventszeit Licht sein. Ich möchte danach Möglichkeiten suchen, Licht zu sein, wie es halt nur geht. Und ich möchte den Auftrag, den wir haben, nicht vergessen. Ich möchte nach Möglichkeiten suchen, dieses Licht in die Finsternis zu bringen. Weil ich weiß, dass es einen Unterschied macht. Und weil ich weiß, dass jeder von uns Licht in sich trägt. Und ich würde dich einfach einladen, kurz deine Augen zu schließen. Hier und am Livestream wird gerne noch ein kurzes Gebet mit uns sprechen. Und das Erste und das Allerwichtigste, was ich dir sagen möchte, Jesus rettet wirklich. Wir haben alle, wie ich gesagt habe, Dreck anstecken. Wir haben alle Dinge, die wir getan haben, die uns von Gott trennen. Die Bibel nennt es Sünde. Und sie sagt auch, dass Jesus geboren wurde am Weihnachten, um am Ostern für uns am Kreuz zu sterben. Um uns zu vergeben mit Haut und Haaren, um uns ein neues Leben zu geben, um wirklich am Kreuz für unsere Schuld, für unsere Sünde, für alle Lasten zu sterben und wieder aufzuerstehen. Und ich möchte dir sagen, wenn du hier bist im Raum oder auch im Livestream und Jesus noch nicht persönlich kennst, vielleicht bist du kirchlich aufgewachsen, vielleicht hast du nichts mit Kirche am Hut, dann möchte ich dir sagen, die Entscheidung für Jesus ist das Allerwichtigste in deinem Leben. Und ich würde gerne ein kurzes Gebet mit uns sprechen, das ich vor vielen Jahren gebetet habe, wie ich Jesus in mein Leben eingeladen habe. Und wenn du das möchtest, wenn du Jesus aufnehmen möchtest in dein Leben, dann heb doch kurz deine Hand, wir würden so gerne mit dir beten. Oder wenn du im Livestream bist, dann schreib doch gerne eine kurze Nachricht ein. Und ich möchte dich einladen, hier im Saal und über Livestream einfach dieses Gebet zu sprechen und zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir mein Leben. Ich glaube an dich. Und ich öffne dir mein Herz. Ich kehre um zu dir. Sei du mein Herr, mein Erlöser und mein bester Freund. Und Jesus, am Ende möchte ich noch für jeden von uns beten, der hier ist. Und ich bete für jeden von uns, Jesus, der dich kennt. Ich bete, dass wir ganz neu motiviert sein, dass wir ganz neu Menschen sehen, wie du sie gesehen hast in dieser Story. Dass wir Menschen sehen und nicht nach deren Schuld oder nicht nach deren Hintergründen fragen, sondern dass wir Menschen sehen, wie sie sind. Und dass wir Licht in der Finsternis sind, Vater. Ich bete für uns, dass wir uns neu auf den Auftrag besinnen, dass es um diesen einen ewigen Auftrag von Rettung geht. Dass wir deine Kirche bauen, dass das Beste ist, was wir in dieser Welt tun können. Damit Menschen aus der Finsternis zum Licht kommen. Und wir wollen Menschen des Lichts werden, Jesus. Wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen Licht strahlen lassen in dieser Zeit. Und ich bete so ganz neu, dass du Menschenfurcht von uns nimmst, dass du uns allen Möglichkeiten zeigst, wie wir in dieser Zeit von Herausforderung, von Isolation, von Abstand, wie wir trotzdem diese Botschaft gerade an Weihnachten hineinbringen können, Jesus, in unsere Nachbarschaften, in unsere Arbeitsplätze, in unsere Umgebungen. Ich bete, Jesus, dass du uns neu sehen lässt, was wir da in uns haben, dass es ein Licht ist dieser Welt, das heller strahlt. Und ich bete zu Gott, dass wir Menschen um uns herum sehen, wie du sie siehst, weil du jeden Menschen so sehr liebst. Und ich danke dir, Jesus, dass du in die Welt gekommen bist, nicht um zu richten, sondern um zu retten. Und dass du deinen Sohn gesandt hast, um diese Welt zu retten. Und ich bete zu Gott, dass dein Fokus neu unser Fokus wird, dass die Hauptsache bleibt, dass wir Licht in dieser Welt sind. Und dass du uns neuen Herz schenkst und Leidenschaft schenkst, Jesus, für diese Botschaft, für diesen Auftrag. Ich bete zu Gott, dass du hineinkommst und dass du uns eine Antwort gibst für diese Zeit. In Jesu Namen, Vater.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info@kirche-für-düsseldorf.de. Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche Besuche unsere Website kirche-für-düsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!